Guten Morgen miteinander. Ich fange gerade an mit dem Predigtext aus 2. König 4, Vers 1 bis 7. Das ist überschrieben mit Elisa mehrt das Öl der Witwe. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Die Geschichte aus dem Alten Testament, die fängt sehr dramatisch an, hört aber mit einem Happy End auf. Da kommt eine Frau zum Prophet Elisa und kräht wie am Spiess. Das ist das, was der Vers 1 aussagen will, wenn da steht. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetin Jünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Jeder, der das Geschrei hört, lässt alles fallen und will wissen, was da überhaupt los ist und rechnet mit dem Schlimmsten. Die Frau ist total aus dem Häuschen. Es scheint um Leben und Tod zu gehen. Und sie steuert gerade auf Elisa zu und dann sprudelt es nur so aus ihr raus. Ihrem Mann sei gestorben und er, der Elisa, wüsste ja, was für ein gottesfürchtiger Mann er gewesen sei. Dass der Mann von dieser Frau gestorben ist, das hat Elisa auch gewusst, weil das ist vor kurzem bereits passiert gewesen. Elisa hat auch über die Frau Bescheid gewusst. Ihrem Mann war nämlich einer von seinen Prophetenjünger gewesen. Und von diesen Prophetenjüngern hat es zu selber eine Zeit eine ganze Schwette gegeben. Einmal ist von 50 solchen Jüngern die Rede, einmal sogar von 100. Und einige von diesen Jüngern haben offenbar auch Frau und Kind gehabt. Zu selber eine Zeit hat es also eine grosse Schar von Männern gegeben, die sich für eine geistliche Laufbahn ausbilden lassen haben. Sie haben früher noch den Prophet Elia und jetzt seine Nachfolger, der Elisa, in all ihren Aufgaben unterstützt. Die Prophetenjünger haben miteinander das Leben geteilt. Sie haben am gleichen Ort gewohnt und miteinander gegessen. Ich vermute aber, dass sie Frau und Kind zu Hause gelassen haben, dass sie die nicht auch noch mit in dieser Prophetenunterkunft gehabt haben. Jetzt einer von diesen Prophetenjüngern ist gestorben und hat eine Witwe und zwei Söhne hinterlassen. Die Witwe wäre mit dem Tod von ihrem Mann wahrscheinlich schon fertig geworden, wenn der nicht eine so riesige Schulden gehabt hätte. Und die Schuld war offenbar sehr gross gewesen. Es ist denkbar, dass ihrem Mann hat müssen Schulden machen musste, dass überhaupt seine Familie durchgebracht hat. Und er als Prophetenjünger hat ja wahrscheinlich nicht allzu viel zum Lebensunterhalt von der Familie können beisteuern. Der, der ihm das Geld gegeben hat, der Gläubiger, der ist darum nach dem Tod von dem Mann sofort zu dieser Witwe gekommen, um das Geld einzutreiben. Er hat darauf bestanden, dass die Schuld auf der Stelle zurückgezahlt werden müsse. Aber die Schuld war so gross, das war einfach nicht möglich. Wo der Gläubiger gesehen hat, dass bei dieser Witwe nichts zu holen ist, hat er ihre Söhne wegnehmen und hat sie zu seinen Sklaven machen. Und da hat sie der Frau total ausgehängt. Wenn der Gläubiger ihre die beiden Söhne weggenommen hätte, dann hätte das bedeutet, dass sie selber hätte müssen betteln gehen. Und ihre Söhne, wahrscheinlich sind das Teenager gewesen, oder vielleicht sogar junge Erwachsene, die hätten die Schuld von ihrem Vater müssen als Sklaven abzahlen. Die Frau ist darum völlig aufgelöst und am Ende gewesen. Sie hat nicht mehr gewusst, wie sie ihrem Leben weitergehen soll. In ihrem Schock ist sie darum zum Elisa gerannt und hat ihn um Hilfe angefleht. Nach dem Gesetz, wo Gott seinem Volk Israel gegeben hat, hätte so etwas gar nicht passieren dürfen. Kein Jude hätte einen anderen Jude zu seinem Sklaven machen dürfen. Er hätte dürfen, also ein paar Jahre lang, als eine Art Tagelöhner bei sich arbeiten lassen. Aber nur bis zum nächsten Erlassjahr. Und jedes siebte Jahr war ein Erlassjahr. Darüber steht im 5. Mose, Kapitel 15, in den Vers 12 und 13. Wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft, so soll er dir 6 Jahre dienen, im 7. Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen. So ein Gläubiger hätte der, wo ihm da dient hat, also spätestens nach 6 Jahren wieder freilassen müssen. Und dann hätte er am ersten das Nötigste mit auf den Weg geben, dass der sich hätte eine neue Existenz aufbauen können. So hat die Sozialversicherung ausgesehen, die Gott seinem Volk Israel verschrieben hat. Und dieser Teil des Gesetzes zeigt so deutlich, was für ein grosses Herz das Gott für die Schwachen, Bedürftigen und Armen hat. Leider haben sich die wenigsten im Volk wirklich als Gesetz gehalten. Die meisten haben nur auf ihren eigenen Vorteil geachtet. Auch die Witwe hat den Gläubiger gut genug gekannt, dass sie gewusst hat, dass der ganz sicher nicht wird sich als Gesetz halten. Für sie war klar, dass ihre Söhne das Leben lang Sklaven bleiben müssen. Dass der Gläubiger ihre Söhne nie mehr freilassen würde. Und sie selber hat auch nicht wollen, bis ans Lebensende betteln gehen. Und darum hat sie sich ihrer Verzweiflung an Elisa gewendet und hat ihn um Hilfe angefleht. Die Frau hat sich zwar an Elisa gewendet, weil sie gewusst hat, das ist ein Gottesmann. Sie hat gewusst, dass der einen ganz besonderen Draht zum Himmel hat. Aber die Lösung von ihren Problemen hat sie nicht wirklich vom Elisa erwartet, sondern ganz klar von Gott selber. Ich lese den Vers 2. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Die Frage von Elisa, was er für sie tun könnte, scheint ihm ein bisschen unnötig. Das ist ja klar, was die Frau von Gott erwartet hat. Gott soll jetzt eingreifen und sie von dem Gläubigen retten. Aber bevor die Frau etwas antworten auf die erste Frage, hat Elisa schon weiter gefragt, ob sie noch irgendetwas Wertvolles im Haus hätte. Sie hat geantwortet, nein, sie hätte rein gar nichts Wertvolles im Haus, nur gerade einen Krug voll Öl. Abgesehen von dem Öl war die Witwe wirklich mittellos gewesen. Es ist auch denkbar, dass der Gläubiger ihr bereits alles weggenommen hat, wo ein bisschen Wert hat. Aber etwas Kleines hat die Witwe eben doch noch im Haus gehabt, nämlich ein Krügli voll Öl. Das war nicht alle Welt, aber doch nicht ganz nichts. Die Ausleger von dieser Bibelstelle sind sich einig, dass es sich bei dem Öl nicht um normales Speiseöl oder Olivenöl gehandelt hat, sondern das war ein Öl, das ganz fein geschmückt hat, weil es eben wertvolle Kräuter drin hat. Es war ein Luxusartikel, den man für Körperpflege gebraucht hat. Das Krügel Öl hat die Frau vor einem Gläubigen verstecken. Wenn sie das jetzt auch noch weggegeben hätte, ja, dann hätte sie tatsächlich nichts mehr gehabt. Rein nichts mehr. Und auf genau das Ölkrügel hat es der Elisa jetzt abgesehen. Der Prophet verlangt von dieser Frau, dass sie ihre allerletzte Sicherheit auch noch aufs Spiel setzt. Und damit ist sie gezwungen, sich ganz und gar auf Gott zu verlassen. Wir in unserem Land, hier in der Schweiz, wir sind wahrscheinlich Weltmeister, wenn es darum geht, sich abzusichern. Wenn ich in die Ferien gehe, dann nehme ich neben dem Bargeld noch meine Maestro-Card mit und als letzte Absicherung auch noch meine Mastercard, falls Maestro-Card würde ich versagen. Wir Schweizer sind auch gegen alles Mögliche und Unmögliche versichert. Und der Gipfel finde ich, dass wir sogar unseren Bonus von der Autoversicherung können versichern lassen. Damit kann man verhindern, dass man den Bonus verliert, falls man einen Autounfall verursacht. Auf der anderen Seite kenne ich einen Bauer, der darauf verzichtet, eine Hagelversicherung abzuschliessen. Er hat so grosses Vertrauen in Gott, dass er findet, es lange, wenn er einfach dafür betet, dass seine Felder nicht verhagelt werden. Und soviel ich weiss, ist er bis jetzt gut gefahren damit. Ehrlich gesagt bin ich fast ein bisschen froh, dass wir in unserem Land ein paar wichtige obligatorische Versicherungen haben. Ich weiss nicht, ob ich genug Gottvertrauen hätte, dass ich keine Kranken, kein Auto und keine Gebäudeversicherung abschliessen würde, wenn das freiwillig wäre. Vielleicht wäre es auch ein bisschen fahrlässig. Ja, was die Sicherheit in unserem Land angeht, sind wir wirklich sehr komfortabel dran. Ich frage mich nur, ob die vermeintliche Sicherheit nicht an unserem Gottvertrauen abgeht. Diese Sicherheit hat die Witwe in unserem Text, wo zum Elisa gekommen ist, nicht gehabt. Und der Elisa verlangt jetzt von ihr, dass sie ihre allerletzte Sicherheit auch noch aufs Spiel setzen soll, das Ölkrügel. Ich lese Vers 3 und 4. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Der Elisa fordert die Frau auf, sie soll zu ihren Nachbarinnen gehen und sich leere Gefäße auslehnen. Und er gibt ihr noch den Tipp, sie soll ja genug also leere Gefäße holen. Und dann soll sie mit ihren Söhnen ins Haus gehen und soll die Türe hinter sich zumachen. Und anschliessend soll sie von dem Öl aus dem Krügel nehmen und die leeren Gefäße umleeren. Und all gefüllte Gefäße soll sie auf die Seite stellen. Wir kennen jetzt die Geschichte und wir wissen, dass es in dem Fall funktioniert hat. Das Öl aus dem Ölkrügel hat nicht mehr aufgehört zu fliessen, bis alle Gefäße randvoll gewesen sind. Ein Wunder von Gott, das man nicht erklären kann. Aber einmal ehrlich, nehmen wir an, wir selber geraten in Geldschwierigkeiten und wir müssten aufs Sozialamt gehen. Was würden wir echt von dem Sozialarbeiter denken, wenn der von uns Gleiche verlangen würde wie Elisa von dieser Witwe? Wenn der Sozialarbeiter würde sagen, wir sollen zu unseren Nachbarn gehen, leere Gefäße verlangen und die mit unserem teuersten Parfüm auffüllen. Ich glaube, ich hätte Hemmungen, zu den Nachbarn zu gehen und leere Flaschen, Schüsseln und Krüge zu verlangen. Ich will mich doch nicht blamieren. Was würde ich denn denen sagen, wenn sie mich fragen würden, für was ich die Gefäße brauche? Die würden mich als Spinner anschauen, wenn ich sagen würde, was ich mit denen im Sinn hätte. Ich glaube, ich würde eher ein Gespräch mit dem Vorgesetzten von dem Sozialarbeiter verlangen und würde ihm mitteilen, dass sein Mitarbeiter offensichtlich einen Flick habe. Ich würde jetzt auch niemandem den Rat geben, er soll das doch einfach mal zu Hause ausprobieren. Er soll es einfach mal heimgehen und Flüssigkeit in andere Gefäße umleeren und dann einfach mal schauen, was da passiert. Ich bin fast sicher, dass es nicht funktionieren würde. Und zwar, weil Gott keine unnötige Wunder macht und weil wir Gott auch nicht versuchen sollen. Aber das heisst nicht, dass Gott nicht jederzeit fähig wäre zu so einem Wunder. Der Beweis, dass er es kann, steht da in dem Bibeltext. Die Situation, wo die Witwe drinsteckt, ist doch ganz eine andere. Sie ist in einer totalen Notlage. Sie hat kein Sozialamt, wo sie vor dem Betteln und vor dem Hungertod bewahrt. Und sie als Frau kann sich gegen den unverschämten Gläubiger nicht wehren. Sie ist darauf angewiesen, dass Gott ihr jetzt hilft. Sie weiß ganz genau, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann bin ich verloren. Offensichtlich hat die Frau aber ein grosses Gottvertrauen gehabt. Durch ihren Mann hat sie auch von diesen Wundern gehört, die Gott durch den Elia und nachher durch den Elisa gewirkt hat. Wie der Elia einmal betet hat und dann hat es einfach 3,5 Jahre lang gar nicht mehr geregnet. Und es hat erst wieder geregnet, wo sich der Elia im Gebet dafür eingesetzt hat. Oder wie Gott durch den Elisa eine ganze Armee erblinden lassen hat. Oder wenn er eine vergiftete Quelle in Trinkwasser gemacht hat. Und vieles mehr. In ihrer bedrohlichen Situation ist die Frau darum für alles bereit gewesen. Sie hat es genau so gemacht, wie es der Elisa von ihr verlangt hat. Ich lese Vers 5 und 6. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhne. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Sie ging hin und tat so, steht da. Das heißt, dass sich die Frau im Voraus keine Gedanken gemacht hat, was sich Nachbarn von ihr könnten denken. Und wenn wir aufs Ende dieser Geschichte schauen, dann sehen wir, dass die Frau einfach ein riesengroßes Vertrauen in Gott hatte. Und darum hat sie auch ganz grosse Erwartungen gehabt von Gott. Wenn sie Zweifel gehabt hätte, dass Gott ihr so könnte helfen, dann hätte sie selber bei sich gedacht, ich habe ja noch genug so leere Gefäße im Keller, ich nehme die. Sie brauchen die Gefäße der Nachbarinnen gar nicht. Nein, die Witwe hat gross gedacht und hat bewiesen, dass sie Vertrauen hat in Gott. Und Gott hat das belohnt. Die Frau hat bei allen Nachbarinnen leere Gefäße geholt, ist heimgegangen und hat sich mit ihren Söhnen eingeschlossen. Und dann ist sie ans Werk gegangen und hat ihr kostbares Ölfläschchen aufgetan und hat angefangen, das Öl in die Gefäße umleeren. Und der Moment, wo man sich einfach bildlich vorstellen, wie das gewesen ist. Was muss das für ein spannender Moment gewesen sein, wo sie ihr Öl ins erste Gefäß umgeleert hat? Und wie sie können zuschauen und sich gewundert hat, dass Öl einfach nicht aufhört zu fliessen. Sie hat einen Krug nach dem anderen, Dutzende von Flaschen und Schüsseln hat sie aufgefüllt mit ihrem Öl. Und es muss ihr vorkommen sein wie in einem Traum. Allerdings ein Traum, der sich nicht einfach in Luft aufgelöst hat. Das, was die drei da erlebt haben, das war sehr real. Erst, als das letzte Gefäß voll war, war das Ölfläschchen leer. Das Öl weist in der Bibel meistens auf den Heiligen Geist hin. Wenn wir auf die Geschichte schauen, dann sieht es fast so aus, wie wenn die Witwe hätte dürfen mit dem Heiligen Geist experimentieren. Und sie hat anschaulich demonstriert bekommen, dass es für den Heiligen Geist keine Grenzen gibt. Was wirklich vom Heiligen Geist wirklich begrenzt hat, das ist der Glaube und das Vertrauen von dieser Frau gewesen. Wenn sie jetzt ohne grosse Erwartungen einfach das ausgeführt hätte, was Elisa ihr gesagt hat, dann hätte sie nur wenig oder eben gar kein Gefäß bei den Nachbarinnen geholt. Dann hätte sie am Schluss aber zu wenig Öl gehabt, dass ihre Probleme hätten können gelöst werden. Dann wäre der Ölfluss schnell fertig gewesen. Und mit dem wenigen Öl hätte sie ihre Schulden nicht können zurückzahlen. Aber weil die Frau grosse Erwartungen hatte und grosses Vertrauen hatte in Gott, hat sie eben einen Haufen Gefäß geholt bei den Nachbarinnen. Und sie hat dann so viel Öl bekommen, dass sie dem Öl praktisch hätte baden können. Wie viel trauen wir am Heiligen Geist zu? Glauben wir wirklich, dass Gott durch den Heiligen Geist auch heute noch in unser Leben jederzeit könnte eingreifen, wenn er das gemacht hat zur Zeit, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat? So, wenn wir es in den Evangelien nachlesen können, könnte es sein, dass wir wegen unserem Kleinglauben das Wirken vom Heiligen Geist so selten können erleben können? Wenn es um den Glauben geht, können wir von dieser Witwe sehr viel lernen. Dass die Geschichte mit einem Happy End zu Ende gegangen ist, das lesen wir im Vers 7. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn, du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Die Witwe hat also auf dem Markt das Öl verkaufen und hat ihre ganze Schuld dem Gläubiger zurückzahlen. Und vom Rest, von dem Geld, das sie konnte, durch das Öl gewinnen, haben sie und ihre Söhne bestens bequem leben. Das ist eine geniale Geschichte und ein grossartiges Wunder von Gott. Wenn er nicht eingegriffen hätte, dann wäre es wirklich böse rausgekommen mit dieser Witwe und ihren Söhnen. Dann wären sie, alle drei, dem unbarmherzigen Gläubiger einfach ausgeliefert geblieben. Und das erinnert uns doch an unsere Situation, wo wir Menschen dreigestellt sind. Wir alle sind in eine Welt eingeboren worden, wo am Fürst von dieser Welt untergeordnet ist. Am Teufel. Das ist ja so, seit Adam und Eva beim Sündenfall sich gegen Gott entschieden haben. Sie haben am Teufel in der Gestalt von einer Schlange mehr vertraut als Gott. Und haben sich dazu überreden lassen, vom verbotenen Baum eine Frucht zu essen. Und in dem Moment haben wir Menschen die direkte Beziehung zu Gott verloren, wo der Adam und Eva bis dorthin noch hatten. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen eine Art Sklave vom Teufel. Man kann auch sagen, Sklave von der Sünde. Seit der Mensch die direkte Beziehung zu Gott verloren hat, sind wir gar nicht mehr fähig, sündlos zu leben. Im Römerbrief 3, Vers 23 heißt es, ich lese so, wie es in der Guten Nachricht steht, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Die Sünde hat uns Menschen so entstellt, dass wir gar nicht mehr zu Gott passen. Dabei hat Gott den Menschen so eigentlich perfekt und herrlich geschaffen. Er steht ja in seinem Ebenbild. Die Herrlichkeit ist durch den Sündenfall verloren gegangen, sodass wir Menschen nichts im Reich von Gott zu suchen haben. Wegen dieser Herrlichkeit, die uns abhanden gekommen ist, bleiben wir Gott etwas schuldig und darum gehören wir ins Reich vom Teufel. Er ist unser Gläubiger, der auf uns Anspruch hat. Wir sind von Geburt an seine Sklaven. Wenn Gott da nicht eingegriffen hätte und nicht seinen Sohn als Erlöser zu uns auf die Erde geschickt hätte, dann wären wir auf ewige Zeiten dem Teufel ausgeliefert und es würde nichts mehr ändern. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus uns aus der Sklaverei vom Teufel losgekauft. Wer einsieht, dass er schuldig ist vor Gott und die Schuld auch bereut und die Erlösung im Glauben annimmt, der wird aus der Sklaverei von dem Teufel befreit. Dann vergibt Gott ihm alle Schuld und er kommt das ewige Leben über. Und gleichzeitig kommt auch wieder die Herrlichkeit von Gott zurück über. Gehen wir wieder zurück zu unserer Geschichte mit dem Ölkrügli. Jetzt mal ganz ehrlich, was halten wir jetzt von dieser Geschichte? Können wir mit allem Ernst glauben, dass die Geschichte, die vor rund 2800 Jahren passiert ist, genau so abgelaufen ist? Oder ist das so eine Geschichte, die man eher so ein bisschen im übertreiten Sinn sollte verstehen? Eher symbolisch? Trauen wir es Gott zu, dass er ganz genau so, wie es da steht, dieser Witwe geholfen hat? Ist nicht ein bisschen sehr naiv, wenn wir die Geschichte wortwörtlich nehmen? Nein, das hat mit Naivität nichts zu tun, sondern vielmehr mit unserem Glauben. Was hat denn Jesus vor 2000 Jahren gemacht, wo er mit 5 Brot und 2 Fisch 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder zu essen gegeben hat, bis alle genug hatten? Oder kurze Zeit später mit 7 Brot 4000 Männer und ihre Familie versorgt hat, bis niemand mehr Hunger hatte? Ein anderes Mal hat er hunderte von Liter Wasser in einem fantastischen Wein umgewandelt. Mit diesen und vielen anderen Wundern hat Jesus bewiesen, dass er Gott ist. Der unsere Welt geschaffen hat, der hat so viel Schöpferkraft, dass er aus wenig viel machen kann. Dass er sogar aus nichts neu etwas ins Leben rufen kann. Ich vermute, dass wir in unserer rationalen Welt, wo wir uns gewöhnt sind, dass wir alles mit unserem Verstand lösen können, dass wir ganz viele Wunder von Gott verpassen, weil wir es nicht erwartet von ihm und weil wir ihm es nicht zutrauen. Nein, die Geschichte von dieser Ölvermehrung, die können wir wortwörtlich nehmen. So viel Schöpferkraft hat unser Gott, so gross und allmächtig ist er. Werfen wir doch noch einen Blick auf die Nachbarn von dieser Witwe. Es ist schon möglich, dass sich die Nachbarinnen schon ein bisschen gewundert haben, wo diese Frau da in der ganzen Nachbarschaft die leeren Gefäße zusammengesammelt hat. Auch weil sie vermutlich ein bisschen kurz angebunden war und nicht das Recht hat wollen, rausrücken, für was dass sie diese Gefäße jetzt braucht. Aber wie haben sich die Nachbarn gewundert, wo die ganze Geschichte vorbei war? Wo sie erfahren haben, was die Frau und die Söhne mit Gott erlebt haben. Was für ein grossartiges Wunder, dass Gott einen da hat. Elisa hat dieser Frau zwar gesagt, sie solle die Türe hinter sich und ihren Söhnen zumachen, wenn sie sich an die Arbeit mache. Er hat nicht gewollt, dass die Ölvermehrung zu einem öffentlichen Spektakel wird. Aber das heisst nicht, dass das spektakuläre Opfer von Gott soll geheim bleiben. Die Frau und ihre Söhne sind Zeugen geworden, die auf den allmächtigen Gott hingewiesen haben. Gott will ja auch uns zu seinen Zeugen machen, wenn er durch ein Wunder in unser Leben eingreift. Und das ist etwas, was ich mir vermehrt wünschen würde, wie Thomas auch. Nämlich, dass ich meine Nachbarn könnte gewundrig machen auf meinen Glauben. Nicht mit vielen theoretischen Worten, sondern einfach mit meinen Erlebnissen, die ich mit Gott mache und die meine Nachbarn also nebenbei auch mitbekommen. Gern wäre ich ein Zeuge für Jesus, dass meine Nachbarn immer mehr würden anfangen, sich für den Glauben zu interessieren. Interessant sind aber auch die vielen leeren Gefäße, die in diesem Text vorkommen. Aus dem Fantasyfilm Avatar stammt das folgende Zitat. Eine von den Hauptfiguren hat folgenden Satz gesagt: Es ist nicht leicht, ein Gefäß zu füllen, das bereits voll ist. Ja, ist eigentlich logisch. Also wenn das eine Flasche willst füllen mit Wasser, mit Öl, mit Wein oder weiss nicht was, dann ist es schon von Vorteil, wenn die Flasche sauber und leer ist. In der Bibel werden wir Menschen auch mit Gefäß verglichen. Zum Beispiel 2. Timotheus 2,21. Und dort steht, ich lese es so wie der Neue Genfer Übersetzung steht: Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die einem Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, dem Hausherrn, nützlich, bereit, all das Gute zu tun, das dieser ihm aufträgt. Wer ein Kind von Gott wird, indem er Jesus als Erlöser und als Herr ins Leben aufnimmt, der wird gereinigt von allen Sünden, vom schändlichen Umgang mit den falschen Leuten, von allem Schrott und Schlamm, wo sich im Verlauf des Lebens so angesammelt hat. Jesus macht uns zu leeren, sauberen Gefäßen, wo Gott ganz neu füllen kann. Er macht uns zu neuen Kreaturen, heisst es auch in der Bibel, wird uns versprochen. Unterschätzen wir das Potenzial nicht, das in jedem Mensch drinsteckt. Gott gibt jedem Mensch Begabungen, wo leider bei einigen unentdeckt schlummern. Wenn wir es zulassen, dass Gott die Begabungen kann fördern und vermehren, wie das Öl bei dieser Witwe, dann kann Grosses daraus entstehen. Wir selber müssen uns dabei nicht allzu viele Gedanken machen, wie wir jetzt unsere Begabungen am besten könnten für Gott einsetzen. Von uns wird nur verlangt, dass wir uns als Gefäß Gott zur Verfügung stellen. Alles andere macht er. Und so kann es passieren, dass wir uns ganz plötzlich in einer Arbeit wiederfinden, wo wir uns für Gott einsetzen können. Dass wir voller Motivation unsere Begabungen für ihn zur Verfügung stellen können. Die meisten von uns kennen Doro, die mit ihrem Mann in einem islamischen Land in der Mission ist. Doro ist als Schweizer Missionarskind in Marokko aufgewachsen und hat so ganz nebenbei Französisch, Spanisch und Arabisch gelernt. Und sie hat schon früh gemerkt, dass ihr Muslim ganz besonders am Herz liegt. Sie ist dann als Teenager zusammen mit ihrer Familie wieder zurück in die Schweiz gekommen, hat die Schule da fertig gemacht und ist Lehrerin geworden. Aber nach nur einem Jahr Schule hat sie auf den tiefen Wunsch gehabt, sich als Missionarin selber jetzt aussenden zu lassen. Und heute ist sie selber mit ihrem Mann in einem islamischen Land als Missionarin im Einsatz. Ihre Begabungen, Sprachtalent und ihre Liebe zu den Muslimen, das ist noch verstärkt worden in der Zwischenzeit. Dank ihrem Sprachtalent hat sie schon nach kurzer Zeit mit den Einheimischen können reden, obwohl die eine ganz verrückte Sprache redet. Die einheimischen Muslime, die spüren, dass Doro eine grosse Sympathie hat für sie und haben Vertrauen zu ihr. Sie spüren, dass die Liebe eben echt ist. Und so kann sie mit den einheimischen Frauen über den Glauben reden, kann ihr den Glauben vorleben und kann mit diesen Muslimen sogar in der Bibel lesen. Das Wenige, was schon in dem Missionarskind in Marokko geschlummert hat, das hat sich noch verstärkt, das hat Gott weiter anwachsen lassen. Wie Gott das Öl bei der Witwe vermehrt hat, hat er ihre Talente verstärkt. So, dass Doro zusammen mit ihrem Mann heute einen grossartigen Dienst in der islamischen Welt machen kann. Wir alle haben gewisse Begabungen. Und das Potenzial von unseren Begabungen, das Gott uns gegeben hat, von unseren Talenten, sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Wenn wir es zulassen und Gott vertrauen, dann kann Gott die Begabungen so vermehren, dass auch wir alle einen grossartigen Dienst für Gott tun können. Und das ist nicht von unserem Selbstvertrauen abhängig, sondern allein vom Vertrauen auf Gott. Die Witwe aus dem Predigtext, die hat einen grossen Glauben an einen grossen Gott gehabt. Und von ihr können wir lernen, dass auch wir Grosses von Gott dürfen erwarten. Amen. Ich tue noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass der Abschnitt in der Bibel steht und dass wir heute noch können von dem Abschnitt, von dieser Geschichte, von dieser Witwe profitieren und unsere Lehre daraus ziehen. Und Herr, wir sind so rational geworden in unserer Welt, dass wir gewöhnt sind, dass wir alles selber lösen können. Herr, da liegt so ein grosses Potenzial einfach brach. Hilf uns doch, dass wir vermehrt auf dich schauen, von dir etwas erwartet, weil du bist der allmächtige, grossartige Gott, der jederzeit mit Wunder eingreifen kann in unser Leben. Hilf uns, dass wir nicht selber immer wieder versuchen, unsere Probleme zu lösen, sondern dass wir uns an dich wenden. Und hilf uns doch, dass wir uns bewusst sind, was für Begabungen dass du uns gegeben hast. Und gib uns vor allem auch den Drang, dass wir die Talente, die Begabung, die du uns gegeben hast, auch richtig einsetzen für dich, und zwar zu deiner Ehre. Bitte braucht uns als deine Instrumente oder uns ausschicken, dass wir für dich unterwegs sein können zu deiner Ehre. Du verdienst es. Amen.